Wer sich auf See begibt. Bekannte, die ich von Torox Costa her kannte, traf ich daheim in Deutschland nur noch sehr wenige. Zu ihnen gehörte eine Clique von Schwaben, Badensern und vor allem Ostfriesen, die ich Anfang der 90er Jahre wiedersah. Anlass war die Hochzeit der Tochter meines Freundes Günther, eines sehr erfolgreichen Unternehmers in Emden. Nachdem wir alle an einem Freitag bei ihm eingetroffen waren, plauderten wir bei einem spanischen Brandy über vergangene Zeiten. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch verlief, auf jeden Fall erinnere ich mich daran, wie einer aus der Runde, unser Freund Kurt, plötzlich meinte, jetzt habe ich noch 2 Jahre zu arbeiten, dann setze ich mich zur Ruhe. Kurt verkaufte Tonträger und belieferte als Großhändler spanische Musikgeschäfte mit Kassetten. Er besaß in Torox Costa einen hübschen Reihenbungalow und hatte allen Grund, zufrieden zu sein. So wie er seinen Geschäftsalltag im Griff hatte, so glaubte er auch, sein eigenes Ende bestimmen zu können. »Wenn es mal soweit sein wird und ich abtreten muss«, sinnierte Kurt damals über seine letzten Tage, »dann mache ich selber Schluss. Ich möchte nicht so dahin vegetieren wie meine Schwiegereltern.« Da bekam ich einen dicken Hals und fuhr ihn an. »Du, man schmeißt sein Leben nicht einfach weg, auch nicht im Scherz.« »Wie im Scherz«, trumpfte er auf und kam in Fahrt. »Mit meiner Frau habe ich das auch schon abgesprochen. Ich kaufe mir ein rotes Gummiboot. Und wenn es mir wirklich ganz dreckig geht, packe ich ein paar Flaschen Bier und einen 103er ein. Für Abstinenzler, das ist ein spanischer Brandy. Dann kann sie mein Boot noch vom Land abstoßen und ich lasse mich treiben. Und dann saufe ich die Pullen aus und nehme eine Stecknadel, die ich dabei habe, und pfff, steche ich ins Boot. Wenn das Ding dann voll ist, saufe ich ab. Und das war's dann. Ich möchte nicht leiden.« Ich regte mich darüber furchtbar auf und wurde laut. »Du schmeißt dein Leben nicht so weg. Indem du das ernsthaft sagst, tust du unserem Herrgott keinen Gefallen. Das ist eine üble Herausforderung, was du da machst.« Die anderen in der Gruppe sahen mich zweifelnd an. Ihrer Meinung nach war ich wohl zu heftig geworden. Ich ahnte, dass sie mich für einen Spinner hielten, den man am besten spinnen lässt. Für den Samstag, den Tag des Polterabends, hatte sich Brautvater Günther etwas Besonderes ausgedacht. Ein Freund von ihm besaß eine Motorjacht mit 2 480 PS-Motoren und einer riesengroßen Kabine. Und mit diesem Schiff war eine kurze Ausfahrt geplant. Nur mal eben aus dem Hafen raus, eine kleine Runde auf der See und wieder zurück. Das war in jenen Tagen, mancher wird sich daran erinnern, als die amerikanische Armee ihre Atomsprengköpfe zum Heimtransport auf ihre Schiffe verlud. Gut eine Woche lang lagen sie damals im Hafen von Emden und durften nicht auslaufen, weil draußen zu schwere See herrschte. Und genau in jene Zeit fiel unsere Spritztour. Günther und ich kamen als Letzte zum Hafen. Auf dem Weg zum Schiff begegnete uns ein Einheimischer, der sich mit Günther auf Platt unterhielt. So viel konnte ich verstehen, dass ich seine Warnung mitbekam. »Ihr wollt doch bei dem Wetter jetzt nicht rausfahren.« »Ach was«, wiegelte Günther ab, »wenn's brenzlig wird, setzen wir einen Hilferuf über Funk ab. Ihr werdet uns dann schon hören und kommen.« Da wollte ich am liebsten umkehren, und mir war es fast egal, ob man mich als ängstliche Landratte ausgelacht hätte. Doch wie das in Klicken so ist, ich ging auch an Bord. Kaum waren wir aus dem Hafen raus, da schlingerte das Boot heftig und nach wenigen Minuten schüttelte uns die See gnadenlos durch. Ich saß mit meiner damaligen Lebensgefährtin im Heck. Ich ahnte nichts Gutes und beschwor sie, bleib hier sitzen, das kann nicht gut gehen. Es kam, wie es kommen musste. Unser Kurt stand in der Mitte vom Boot, rundherum die anderen. Alle hatten ihr Bier und ihren Cognac-Intus, genau das, was Kurt wollte. Dann kam eine volle Breitseite auf uns zu. Jeder, der an Deck war, griff nach einem Halt. Nur Kurt konnte sich offenbar nicht festhalten. Ich sah, wie er weggerissen und über Bord gespült wurde. Ich habe sofort geschrien, »Mann, über Bord!« Doch keiner hat mich verstanden und reagiert. In Sekundenschnelle war Kurt 100 Meter vom Schiff weg. Dreimal tauchte er noch auf, dann war er verschwunden. Ich schrie immer wieder, »Mann, über Bord! Wer denn? Der Kurt! Irgendwo da drüben ist er!« Da guckten alle in die Richtung, aber keiner konnte Kurt mehr entdecken.
Panik brach aus. Der Brautvater wollte über Bord und hinterher. Ich musste ihn festhalten, damit er nicht ganz durchdrehte. Schließlich drückte ich ihn auf die Planken und hielt ihn fest. Der Eigner des Schiffes hockte kreidebleich im Rahmen der Kabinentür. Die Frauen saßen verstört und ratlos in der Kabine. »Wer ist denn über Bord gegangen?« fragte ausgerechnet Kurts Frau. Als sie die Antwort bekam, sackte sie in sich zusammen. Wir versuchten, sie zu beruhigen. »Pass mal auf, wenn wir an Land gehen, wartet er schon auf uns und sitzt dort auf der Bank«, machten wir ihr und uns Mut und konnten selbst nicht daran glauben. Zu brutal waren die Naturgewalten, die wir erlebt hatten. Der Bootsmann hatte inzwischen einen Notruf abgesetzt, und wie der Brautvater scherzhafterweise vorausgesagt hatte, wurde der Notruf gehört. Viele Schiffe beteiligten sich an der Suche nach Kurt. Wir selbst waren mit unserer Nussschale gegen die gewaltige Grundsee machtlos und kämpften uns gegen die Wellen bis zu jenem Anlegesteg durch, an dem das Restaurant lag, wo wir eigentlich zu Abend essen wollten. Natürlich saß kein Kurt auf irgendeiner Bank, und zwar speiübel. Keiner dachte ans Essen. Auf den Schreck hin kippten wir ein paar Cognacs. Mit dem Schiff wollte keiner nach Emden zurückfahren, also brachte es der Besitzer mit einem Helfer allein in den Hafen zurück. Wir bestellten uns ein Großraumtaxi. Da wir am gegenüberliegenden Ufer waren, mussten wir erst einmal 20 Kilometer bis zur nächsten Emsbrücke fahren, dann ging's an der anderen Uferseite zurück Richtung Emden. Dementsprechend hoch war der Fahrpreis. Beim Brautvater angekommen, fing der doch tatsächlich einen Streit mit dem Fahrer an. Er sei ja wohl verrückt geworden, so einen Wucherpreis zu verlangen, zeterte er. Man muss sich das mal vorstellen. Da ist einer über Bord gegangen und sein millionenschwerer Freund feilscht um ein paar Merker fürs Taxi. Offenbar hatte ihn bereits sein Alltag eingeholt. Für mich ist der Mann in dem Moment über Leichen gegangen, denn für uns alle war klar, dass Kurt tot war. Am nächsten Tag mussten wir zur Aussage zur Wasserschutzpolizei und gleich danach fuhren wir nach Hause. Die Hochzeit war sowieso geplatzt und wurde ein paar Wochen später nachgeholt. Ich bin dann nicht mehr nach Emden gefahren. Ich konnte den Anblick des Brautvaters nicht mehr ertragen und habe jeden Kontakt abgebrochen. 3,5 Monate später wurde Kurt direkt an der Hafeneinfahrt angespült. Identifizieren konnte man ihn nur noch anhand seiner Zähne und des Ringes. Vermutet wurde, dass er auf Grund gezogen wurde und sich irgendwo unter Wasser verhakt hatte. Vielleicht hatte ich ihn damals zu hart angefasst, als ich ihn fragte, ob er überhaupt wisse, was er da sage. Am Tag nach dem Unglück, als die restliche Clique noch zusammen war, konnte ich nicht anders, als an meine Worte zu erinnern. Worüber haben wir gestern gesprochen? Was wollte der Kurt? Hat er es jetzt bekommen? Denkt mal darüber nach. Wer den Himmel, wer die Allmacht herausfordert, der kann ganz schnell an der Tombola teilnehmen. Das wurde uns doch gezeigt, oder? 2-3 Jahre lang konnte ich keine Schiffsplanken mehr betreten. Schon beim bloßen Gedanken an Wellen hatte ich immer Kurt vor Augen. Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang noch etwas anderes. Mein Sohn Ralf, der mit nach Emden gefahren war, hatte damals viele Fotos gemacht von den Brauteltern, vom Schiffseigner, von Einheimischen und von allen in der Gruppe. Wenn Kurt auf einem Foto zu sehen war, dann entweder nur von hinten oder, wenn er von vorn zu sehen war, mit ganz weißem Gesicht. Er war nicht zu erkennen. War er zu dem Zeitpunkt schon totgeweiht? Ich weiß es nicht. Ich kann die Bilder auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass die Fläche einfach weiß war und dass ich, weil ich die Fotos nicht mehr ertragen konnte, sie alle weggeschmissen habe. Nach dem schrecklichen Erlebnis in Ostfriesland stürzte ich mich wieder in meine Arbeit und genoss die Idylle in meinem Dörfchen. Wie viele in einen informierte ich mich in der Heimatzeitung Die Glocke über Neuigkeiten aus der Region und freute mich über das Interesse an meiner Arbeit. Ich konnte ja nicht ahnen, welchen Wirbel eine große Illustrierte verursachen wird.